Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Business Turbos Podcasts. Mein Name ist Philipp Semmelroth und heute möchte ich einfach User-Anfragen beantworten, die sich alle um das Thema gedreht haben. Wie kann ich meine Mitarbeiter besser organisieren? Wie kann ich dafür sorgen, dass meine Mitarbeiter auch Dinge erledigen, wenn ich nicht zugegen bin? Wie kann ich dafür sorgen, dass bestimmte Vorgaben auch eingehalten werden, wenn ich nicht da bin? Tatsächlich ist es so, ich werde diese Frage in einer anderen Folge beantworten, weil ich immer Folgendes zu bedenken gebe. Bevor du dir Gedanken darüber machst, wie man andere organisiert, solltest du immer erstmal verifizieren, ob du schon wirklich gut organisiert bist. Weil tatsächlich habe ich ja sehr viel Kontakt zu Unternehmerinnen und Unternehmern und stelle immer wieder fest, dass ein Großteil von denen überhaupt keinen Plan davon hat, wie so eine Woche abläuft, wie so ein Monat abläuft, wie so ein Jahr abläuft. Und deshalb glaube ich einfach, wenn der ein oder andere erstmal lernen würde, sich selber besser zu organisieren, wäre es im Prinzip auch leichter für die Mitarbeiter, sich besser zu organisieren, weil die hätten dann ja vielleicht erstmalig im Leben ein Vorbild. Ich glaube tatsächlich, ist es extrem wichtig, sich immer wieder in Erinnerung zu rufen, dass die Performance deiner Firma massiv auch davon abhängt, wie du selber performst. Weil die Firma ist ja im Idealfall durch dich geprägt. Das heißt, alles, was du da gut am Laufen hast, hast du einfach im Griff. Und alles, was da nicht funktioniert, ist ursächlich irgendwie mit dir als Person verknüpft. Und deshalb halte ich es auch für so extrem wichtig, kontinuierlich an seiner Persönlichkeitsentwicklung zu arbeiten. Weil neben den ganzen anderen Dingen wie Management-Skills, Kommunikationsfähigkeiten, Konfliktfähigkeiten, Fokus und Ablenkungsmanagement und was man sonst alles so entwickeln muss, ist es halt extrem wichtig, dass man eben auch bestimmte organisatorische Dinge mal angeht. Aber tatsächlich scheint das der ein oder andere kontinuierlich zu vernachlässigen. Das stelle ich dann immer wieder fest, wenn ich mit Menschen über Termine spreche und die ewig brauchen, um einfach mal eine Entscheidung zu treffen. Ich habe ja kein Problem damit, wenn ich jemanden frage, ob er zu einer bestimmten Veranstaltung kommen möchte, ob er zu einem bestimmten Termin sich mit mir treffen möchte und der sagt, ich muss das nochmal kurz prüfen. Aber wenn das Kurzprüfen dann ewig dauert und ich dann vielleicht auch mal die Chance habe, diesen Prüfprozess zu verfolgen, dann stelle ich immer wieder fest, das sind eigentlich eher so aufgeschobene Entscheidungen, weil man nicht in der Lage ist, jetzt hier und heute zu entscheiden, weil man eigentlich gar keinen genauen Überblick darüber hat, was an bestimmten Tagen in der Woche, im Monat, im Jahr so passiert. Und genau diese Folge soll darauf einzahlen, dass du dich da einfach mal lernst, anders aufzustellen. Weil ich glaube, dass es manchmal gar nicht so viele Maßnahmen erfordert, um bessere Ergebnisse zu erzielen, sondern einfach nur Ausdauer und Kontinuität auf bestimmten Themen. Und hierzu möchte ich dir heute einfach mal ein paar Sachen vorstellen. Als allererstes glaube ich, dass es wichtig ist, nicht so viele Dinge im Kopf zu jonglieren, weil wenn du ganz viele Dinge im Kopf jonglierst, fällt auch schnell mal irgendwas runter, wie es immer der Fall ist, wenn du irgendwas versuchst zu jonglieren. Das heißt, wenn du beispielsweise Angst hast, irgendwas zu vergessen, nutzt doch einfach mal die Gelegenheit, die Sachen raus aus deinem Kopf irgendwo zu verankern. Man nennt das Brain Dump, also einfach mal das aus dem Kopf irgendwo abzulagern. Das kannst du klassisch mit Stift und Papier machen, dafür kannst du natürlich auch eine der vielen digitalen Lösungen verwenden. Viele davon sind einfach nur kostenlos und teilweise ist es schon mit Niederschreiben einfach getan, dass man mal eine Übersicht darüber hat, mit was muss man sich eigentlich im Einzelnen alles befassen und dann im nächsten Schritt eine Entscheidung zu treffen, mit was möchte ich anfangen, was möchte ich danach machen und was möchte ich vielleicht gar nicht machen. Tatsächlich würde ich dich in diesem Zusammenhang animieren wollen, vielleicht, wenn du dich mit dem Thema noch nie auseinandergesetzt hast, auch mal das Eisenhower-Prinzip oder die Eisenhower-Matrix zu recherchieren. Das ist im Podcast relativ schwierig jetzt einfach zu thematisieren, weil dazu müsste man eigentlich so eine Grafik zusammen anschauen. Die basiert auf der Annahme, dass man eigentlich alles in 4 Quadrate einteilen kann. Du hast im Prinzip 2 Achsen, die eine ist wichtig, die andere ist dringend und da musst du dir einfach 4 Quadrate vorstellen. Und dann gibt es halt zum Beispiel das Quadrat sehr wichtig, sehr dringend und dann gibt es zum Beispiel auch das Quadrat nicht wichtig, nicht dringend. Und da muss man sich dann einfach überlegen, wenn man seine Aufgaben hat, wo würde ich die in dem Quadrat ansiedeln? Und gerade bei dem Quadrat nicht wichtig, nicht dringend, stellt sich aus meiner Sicht häufig gar nicht die Frage, wann soll ich das idealerweise bearbeiten, sondern warum beschäftige ich mich überhaupt damit? Denn tatsächlich, wenn es weder dringend noch wichtig ist, würde es ja vielleicht sogar gar kein Problem auslösen, wenn du die Sache einfach ignorierst, hinten runterfallen lässt und vielleicht ja, darauf vertraust, dass sich das von alleine regelt. Und alleine mit so einer kleinen Grundeinstufung kann man schon unheimlich viel Struktur in sein Aufgabenchaos reinbringen. Der zweite Punkt, den ich dir aber mitgeben möchte, wäre, dass du dir vielleicht einfach mal überlegst, dass es ja unterschiedliche Aufgaben gibt und diese Aufgaben ja auch eine unterschiedliche Natur mit sich bringen. Also Natur meine ich jetzt Charakteristika, die einfach helfen, diese Aufgabe so ein bisschen einzustufen. Zum Beispiel ist es doch so, es gibt einfach Aktivitäten, die sind zeitkritisch, die sind einfach an ein Datum gebunden. Beispielsweise der Besuch einer Veranstaltung, der Besuch einer Messe, der Geburtstag von irgendeiner Person, die Feierlichkeiten von einem bestimmten Jubiläum, eine öffentliche Veranstaltung. Also Dinge dieser Art, die sind ja immer alle mit einem Datum verknüpft. Von daher ist ja im Normalfall auch klar, bis wann man sich in irgendeiner Form entscheiden muss, ob man daran teilnehmen möchte und, oder ob nicht. Und da musst du dir natürlich im Nachgang auch Gedanken über An- und Abreise machen, was ja dann letztlich auch berücksichtigt werden muss, um eine Gesamtentscheidung treffen zu können. Aber losgelöst von diesen Entscheidungen, wo ja ein externes Datum auch ein bisschen Einfluss darauf hat, dass du dich schneller damit beschäftigst, gibt es aus meiner Sicht einfach eine ganze Menge von Aufgaben, die würdest du gerne irgendwann mal erledigen, das hättest du gerne mal vom Tisch, das würdest du gerne vielleicht mal fertiggestellt bekommen, aber wenn da kein Druck hinter ist, insbesondere wenn es eine Aufgabe ist, die du dir selber gegeben hast, sodass die externe Kontrollinstanz fehlt, die permanent drängelt und permanent nachfragt, wie weit bist du denn jetzt in dieser Sache schon, ist es aus meiner Sicht trotzdem so, dass nicht alle Aufgaben ohne definiertes Zeitfenster gleich priorisiert und damit auch nicht gleich behandelt werden sollten. Ich würde dir zum Beispiel einfach empfehlen, so ein paar Listen zu schreiben. Ich mache das alles in Trello. Ich habe da keinen Affiliate-Link für dich. Ich kriege da keine Gelder dafür, wenn du dich da anmeldest. Mir ist es auch egal, ob du das Tool nimmst oder irgendwas anderes. Aber ich arbeite seit Jahren mit Trello und bin da sehr, sehr happy. Von daher möchte ich dir in diesem Fall einfach nur ein Tool nennen, mit dem ich selber Erfahrung habe. Es gibt vielleicht andere. Ich hatte früher Todoist, auch ein cooles Tool. Aber letztlich hängt es dann davon ab, was man damit auch machen möchte, welche Schnittstellen man nutzen möchte und vielleicht auch, welche Device-Kompatibilität notwendig ist. Weil tatsächlich wäre mein Tipp für dich in diesem Zusammenhang auch, mach dir keine analogen Notizen, weil das ist zwar irgendwie cool, wenn du irgendwie diese ganzen kleinen gelben Klebezettel schreibst. Das Problem ist aber, wenn du dann außerhalb des Ortes bist, wo die ganzen Klebezettel vielleicht sogar gut sichtbar angebracht worden sind, kannst du die Sachen nicht abarbeiten. Und wir sind ja alle mal irgendwann gefangen, im Stau, im Wartezimmer, wenn du beispielsweise mit deinen Kindern zum Kinderarzt gehst oder wenn du selber beim Arzt bist oder wenn du auf irgendjemand anders wieder wartest. Und deshalb halte ich halt eine digitale Verwertung und Verwendung von Verwaltungstools für sinnvoller, weil das kannst du dann so konfigurieren, dass diese ganzen Informationen über verschiedene Geräte zur Verfügung stehen. So hast du es am iPad, idealerweise auf dem Laptop, dann auf dem Handy und dann kannst du halt an irgendwelchen Stellen immer was abarbeiten, wenn sich zufällig gerade ein Zeitfenster auftut. Übrigens gerade auch, wenn du viel reist, extrem zu empfehlen, weil egal wie gut es planst, es fällt immer mal ein Zug aus, es fällt immer mal ein Flug aus und wenn du dann da irgendwo in der Lounge sitzt, kannst du wunderbar was wegarbeiten und deshalb würde ich eher empfehlen, das Ganze digital zu speichern. Wenn wir jetzt mal von Listen sprechen, dann würde ich dir zum Beispiel erstmal den Tipp geben wollen, weil ich das ja schon seit vielen Jahren für mich selber mache, dass du erstmal eine Liste anlegst, die beispielsweise privat heißt oder Familie und dann würde ich eine Liste offen anlegen. Wenn du mit Privat und Familie und offen arbeitest, hast du einfach den Vorteil, dass die ganzen Dinge, die du vielleicht lösen musst, aber die sich nicht primär um deine Themen drehen, dass du die auch irgendwo aufschreiben kannst. Weil wenn du jetzt morgens im Büro bist und willst jetzt einfach mal ein paar berufliche Dinge erledigen, dann macht es ja zum Beispiel keinen Sinn, so eine lange Liste von Aufgaben vor dir zu haben, wo du beim Lesen immer wieder feststellst, ach ja, kann ich ja gerade nicht machen, ach ja, nee, ist ja eher für meinen Sohn, ach ja, ist ja eher für meine Frau, die ist gerade nicht da, deshalb komme ich da nicht weiter, weil das ja jedes Mal einfach Ineffizienzen auslöst. Wenn du aber beispielsweise einfach eine Liste machst für Privat oder Familie und dann eine Liste für dich selber, dann wüsstest du ja schon mal, wenn du im Büro bist, dass die Liste Privat und Familie jetzt wahrscheinlich gar nicht so relevant ist. Das heißt, du kannst schon mal den zeitlichen Aufwand deutlich reduzieren, den du brauchst, um die richtigen Aufgaben zu finden, mit denen du dich jetzt beschäftigen könntest, indem du die einfach in andere Listen schreibst. Das klingt total banal, aber tatsächlich merke ich immer wieder bei mir, dass das extreme Vorteile bringt. Ich habe tatsächlich sogar noch weitere Listen, die wollte ich erst gar nicht erwähnen, die füge ich jetzt hier so spontan einfach ein. Ich habe zum Beispiel eine Liste Filme, die ich irgendwann mal schauen muss. Es gibt immer mal wieder jemanden, der sagt, diesen Film musst du dir anschauen. Der ist wahnsinnig relevant für Unternehmer oder Unternehmerinnen oder dieser Film ist extrem spannend, wenn man sich privat für irgendein bestimmtes Thema interessiert. Und wo willst du diese ganzen Informationen niederschreiben? Das heißt, du kannst jetzt natürlich über neue Ablagesysteme nachdenken, aber wenn du irgendwie alles in so einem Listensystem verankerst, dann hast halt auch eine Instanz, wo du immer den kompletten Überblick gewinnen kannst. Und deshalb habe ich zum Beispiel eine Liste, die nennt sich einfach nur Filme. Das heißt also, wenn mir irgendjemand einen Filmtitel zuruft, wo ich denke, okay, das möchte ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Ich könnte dir zum Beispiel einen Film an dieser Stelle empfehlen, die BlackBerry Story. Das ist die Story, wie der BlackBerry irgendwie so ein bisschen verpennt hat, die Digitalisierung der Geräte im Auge zu behalten. Und plötzlich wollte keiner mehr so ein Tastaturhandy haben. Dann waren die ehemaligen Marktführer, die ja ein Statussymbol waren, weil wenn du so ein BlackBerry hast, warst du wer, plötzlich völlig irrelevant. Und das ist ein ziemlich cooler Film. Den hat mir irgendwann mal jemand als Tipp gegeben. Ja gut, dann schreibe ich den in die Liste Filme. Weil wenn ich dann irgendwann mal wieder irgendwo sitze, meinetwegen auch am Flughafen und denke, boah, ich bin zu müde, um irgendwas Produktives zu machen. Ich könnte ja mal einen Film gucken, verliere ich nicht jedes Mal 20, 25 Minuten bei Netflix, bis ich mich für irgendwas entschieden habe, sondern gucke einfach in meine Liste und wähle dann einen von denen. Beziehungsweise, wenn ich auf große Reisen gehe, ich war jetzt gerade wieder in den USA und fliege ja auch dieses Jahr noch ein paar Mal nach USA, dann gehe ich diese Liste eben durch und gucke, dass ich all diese Filme offline verfügbar habe. Dann kann ich sie unterwegs gucken, weil ich ja nicht weiß, was die in dem Board-Entertainment-Programm anbieten. So, das heißt also, wir haben schon festgestellt, es macht Sinn, nicht nur berufliche Themen zu verwalten, sondern mehrere Listen zu führen. Wir haben über die Liste Privat und Familie gesprochen, wir haben über die Liste meinetwegen Filme gesprochen. Ich könnte jetzt noch eine Liste empfehlen, die zum Beispiel Einkaufen heißt, weil die ist auch weitestgehend irrelevant, wenn du nicht online shoppst und muss nur geprüft werden, wenn du unterwegs irgendwo bist, weil du was besorgen musst. Oder du könntest halt auch nochmal eine Liste anlegen, die zum Beispiel Rückrufe oder Telefonate heißt, weil das würde ich dir ohnehin empfehlen. Ich würde die ganzen Telefonate nicht unter offen oder in Bearbeitung oder Kundenprojekt oder so weiter ablegen, weil ich tatsächlich glaube, dass wenn man die Telefonate in einer separaten Liste führt, kann man sie leichter im Auge behalten und dann kannst du sie leichter abarbeiten, weil ich einfach nicht glaube, dass es Sinn macht, permanent zwischen E-Mails und sonstigen Arbeiten zu wechseln und zwischendurch jemanden anzurufen, sondern dass es viel mehr Sinn macht, 4, 5 Telefonate hintereinander zu führen und damit du die schnell und einfach auf einen Blick verfügbar hast, macht halt so eine Liste von zu führenden Telefonaten Sinn. Vielleicht machst du dir sogar 2 Listen. Eine Liste ist zum Beispiel Vertriebstelefonate, wo du aktiv raustelefonieren möchtest, um Leute zu erreichen. Und eine weitere Liste könnte sein Rückrufe, wo du weißt, da wartet jemand auf Rückruf von dir. Meistens ist ja dann auch für dich klar, worum es im Prinzip geht. Sonst kannst du ein paar Notizen dazu hinterlegen und dann kannst du dich einfach ein bisschen besser organisieren. Darüber hinaus wäre es zum Beispiel so, dass diese lange Liste von offen grundsätzlich ja dazu geeignet wäre, alles das, was dir so durch den Kopf geht, alles das, was du so vorhast, einfach mal aufzunehmen. Und wenn du das kontinuierlich einträgst, wirst du auch gerade zu Beginn feststellen, dass diese Liste extrem schnell, extrem sehr lang wird und dann wird sie auch unübersichtlich. Gleichzeitig musst du diese Liste dann immer nochmal Korrektur lesen, weil manchmal, gerade wenn du die Liste die ganze Zeit im Einsatz hast, sich so ein paar Sachen einfach von alleine erledigt haben. Was übrigens ein ganz schöner Vorteil ist, wenn man die Sachen nicht immer sofort macht. Manche Sachen erledigen sich einfach von alleine, brauchst du gar keine Zeit und gar keine Ressourcen draufzusetzen. Aber wenn du jetzt beispielsweise eine weitere Liste anlegen würdest, die heute heißt, dann könntest du zum Beispiel abends vorher dir überlegen, was möchte ich eigentlich morgen alles machen? Und dann könntest du beispielsweise, oder morgens früh, je nachdem, was du für ein Typ bist. Und dann gehst du einfach in deine Gesamtliste, guckst die einfach mal kurz eben durch und ziehst dir einfach die Sachen rüber in die Liste heute erledigen oder To-Do oder Tagesaufgabe oder wie immer du deine Liste nennen möchtest, sodass du direkt auf einen Blick siehst, was hast du dir selber als Tagesziel gesetzt, welche Aufgaben möchtest du alle erledigt haben. Das würde dir vor allen Dingen auch erlauben, einfach mal ein Gefühl dafür zu kriegen, wie gut bist du eigentlich allgemein im Planen. Weil wenn du jetzt beispielsweise selber morgens startest und dir 7, 8, 10, 12 Aufgaben in deine heute erledigen Liste ziehst und dann abends feststellst, da sind immer noch 7 drin, dann ist das vielleicht einmal vertretbar, entschuldbar, weil irgendwas dazwischen gekommen ist. Vielleicht ist irgendein Mitarbeiter kurzfristig ausgefallen, vielleicht ist irgendein Kunde eskaliert, vielleicht gab es irgendeine andere Problemstellung, auf die du dich nicht hättest vorbereiten können. Aber vielleicht stellst du auch fest, dass dieses Szenario mehrfach die Woche auftritt und dann musst du dir einfach mal eingestehen, Punkt 1, du bist einfach ein Chaot. Du kannst einfach nicht planen, du nimmst dir Dinge vor, die unrealistisch sind oder du nimmst dir einfach zu viele Sachen vor. Das heißt, man kann das überhaupt nicht schaffen und da musst du lernen, deinen Planungsprozess präziser zu gestalten und vor allen Dingen musst du irgendwann auch mal lernen, dass es keinen Sinn macht, 100% seiner Zeit zu verplanen. 60% mehr würde ich nicht überschreiten, ist meistens das Maximum, weil drumherum so viele Dinge ad hoc passieren, wo eine temporäre Entscheidung erforderlich ist, wo du dich sofort drum kümmern musst, dass es einfach keinen Sinn macht, direkt von vornherein am Anschlag zu arbeiten, weil dann hast du ja keine zeitlichen Reserven mehr. Dann kannst du das durch Überstunden und Mehrarbeit am Wochenende kompensieren, aber auch dieser Ansatz ist endlich. Von daher würde ich mich von vornherein anders aufstellen. Wenn du dann also beispielsweise diese lange Liste mit offen hast und daraus ein paar Aufgaben rausziehst in heute, dann könntest du die ja abarbeiten und wenn du dann feststellst, okay gut, diese Aufgabe ist jetzt heute nicht fertig geworden, dann könntest du die abends wieder in die Gesamtliste zurückschieben und dir für den nächsten Tag überlegen, welche sind jetzt heute wichtig, weil teilweise gibt es da ja auch inhaltliche Präferenzen, die du dann einfach dabei berücksichtigen musst. Und ich würde dir auch zum Beispiel vorschlagen, dass du zum Beispiel eine Liste anlegst, warte auf Feedback. Das heißt, wenn es einen Sachverhalt gibt, der für dich immer noch ungeklärt ist, wo du immer noch ein offenes To-Do hast, du aber nicht weiterkommst, weil du gerade auf die Rückmeldung von einer anderen Person wartest, dann würde es doch Sinn machen, diese Aufgabe in dem Bereich Warte auf Feedback zu parken, weil dass du dich immer wieder mit dieser Aufgabe beschäftigst und jedes Mal feststellst, ach, ich komme ja nicht weiter, weil ich warte immer noch auf ABC, verbrennt ja einfach nur wertvolle Arbeitszeit. Wenn du aber beispielsweise wüsstest, okay, ich habe ein paar Aufgaben, da warte ich auf Feedback, könntest du doch immer gucken, wenn dir jemand Feedback gibt, ist das relevant für eine der Aufgaben, die aktuell noch im schwebenden Zustand sind? Und dann kämst du an der einen oder anderen Stelle weiter. Es gibt übrigens bei Trello auch die Möglichkeit, dass man beispielsweise an diese Boards, wo man Listen anlegen kann, auch E-Mails schicken kann. Das würde ich dir an der einen oder anderen Stelle auch empfehlen, wenn du beispielsweise mit Geschäftspartnern zu tun hast, denen du schon mal E-Mails schickst, mit der Bitte, irgendwas zu erledigen, wo du aber weißt, dass die sehr unzuverlässig sind, wo du immer noch mal nachhaken musst. Dann ist es ja so, du musst ja diese Aufgabe irgendwie im Kopf behalten. Und ich halte halt nicht da viel von, das Ganze im Kopf zu behalten, weil da ist ohnehin schon genug Speicherplatz für andere Sachen erforderlich. Deshalb würde ich zum Beispiel hingehen und mir so eine E-Mail, die ich wegschicke, immer noch mal in mein Board schicken, sodass ich einfach in dem Board, beispielsweise in der Liste, so eine Übersicht der E-Mails habe, die ich rausgeschickt habe mit bestimmten Themen, sodass ich dann immer auch mal gucken kann, wann habe ich ihm das eigentlich geschickt? Weil dann brauchst du nicht jedes Mal unter gesendete Elemente nachzugucken oder eine aufwendige Suche in deinem E-Mail- oder CRM-System zu starten, sondern du kannst einfach von Zeit zu Zeit mal gucken, wo die, wie alt diese E-Mail ist, die du verschickt hast. Weil dann hast du alles parat. Du weißt ja, wann hast du die E-Mail geschickt. Du siehst am Betreff, worum geht es in der E-Mail. Du siehst, was ist der Inhalt von der E-Mail gewesen. Und dann kannst du dir einfach entscheiden, macht es Sinn, nochmal eine zweite E-Mail zu schicken? Macht es Sinn, nochmal ein bisschen mehr zu warten? Oder willst du direkt hinterher telefonieren? Und wenn du dann hinterher telefonierst, hast du die Daten direkt parat. Dann kannst du sagen, Herr so und so, ich habe Ihnen am so und so viel, um so und so viel Uhr die E-Mail mit dem Betreff geschickt. Ich warte immer noch auf Antwort. Und wir wissen ja alle, wer drängelt, wird meistens schneller bedient. Das ist ja leider traurig und wahr. Das heißt also, manchmal muss man den Leuten einfach nochmal zusätzlich da in den Hintern treten. Aber deine Zeit, um diesen Prozess dann auf den Weg zu bringen, ist halt vom zeitlichen Aufwand her deutlich reduziert. Und dadurch kannst du das viel, viel schneller machen und kriegst viel mehr geschafft. Vor allen Dingen kannst du dann auch für dich selber mal prüfen, was ist da eigentlich noch offen, weil sonst hast du diese ganzen offenen Loops da im Kopf. Und wie schwer es ist, sich teilweise so ein paar Sachen zu merken, wirst du ja selber kennen, wenn dich deine Frau mal zum Einkaufen geschickt hat. Du sollst 5 Teile holen und dann stehst du dann im Supermarkt und denkst, boah Mist, was waren eigentlich die anderen 2, weil 3 hast du schon. Und dann bringst du eventuell nachher die falschen Sachen mit. Das ist ja jedem von uns schon passiert und deshalb würde ich vorschlagen, immer alles aufzuschreiben. Du musst dir dann in diesem Zusammenhang auch überlegen, ob du dir vielleicht mehrere Boards anlegst. Ich habe zum Beispiel mehrere Boards. Ich habe ein Board Selbstmanagement, heißt das. Ich habe ein Board, das heißt Weiterbildung, wo ich auch zum Beispiel kapitelweise zusammenfasse, was ich in einzelnen Büchern gelesen habe. Dann habe ich ein Board für Podcast-Folgen, Interviewpartner, Themen, die ich thematisieren möchte, andere Ideen, die ich berücksichtigen will. Dann habe ich noch zahlreiche andere Boards für bestimmte andere Themen, auf die ich jetzt hier an der Stelle nicht weiter eingehen möchte. Tatsache ist, ich habe jetzt mehrfach Trello erwähnt und ich kriege da kein Geld für. Deshalb für mich ist wirklich egal, ob du Trello nutzt. Aber wenn du merkst, dass du einfach immer wieder was vergisst, dass du permanent von Menschen erinnert werden musst, dass du dich immer wieder auch entschuldigen musst und dass du auch immer wieder so Sachen schreiben musst wie, entschuldigen Sie bitte, dass ich es nicht geschafft habe, hier Ihre E-Mail frühzeitiger zu beantworten und so, solltest du einfach wachgerüttelt werden. Du hast einfach organisatorische Defizite. Und die musst du in den Griff kriegen, bevor du anfängst, andere Leute zu steuern. Natürlich kannst du auch eine gewisse Entlastung erreichen, indem du einfach mal lernst, professionell zu delegieren. Aber wenn du Aufgaben an jemanden übergibst, bei dem selber die Gefahr besteht, dass er die Aufgabe vergisst, dann musst du dir ja im Prinzip eine weitere Liste anlegen von übergebenden Aufgaben, was tatsächlich gar nicht so schlecht ist. Das kann man an anderer Stelle nochmal thematisieren, weil dann kannst du deine Mitarbeiter auch gezielter daran erinnern, dass du noch auf bestimmte Sachen wartest. Aber ich bin halt immer der Meinung, führen durch Vorbild sollte die Devise sein. Das heißt, wenn du selber merkst, du bist da noch nicht am Zenit des Machbaren, was die organisatorischen Fähigkeiten angeht, dann verbessere erstmal deine eigene Strategie, bevor du anderen Leuten erklärst, wie sie es machen sollen. Weil dann hast du hinterher auch besseres Verständnis darüber, auf welche Problemstellungen musst du die Leute vorbereiten, mit welchen Einarbeitungszeiten musst du rechnen, welche Unterstützung brauchen die, um vielleicht über eine notwendige Systematik nachzudenken. Und du könntest denen halt auch, so wie ich dir jetzt meine Tipps nach vielen Jahren Eigenrecherche und eigener Projekte weitergeben, was denen einfach helfen würde, schneller in die Umsetzung zu gehen. Die richtigen Profis machen das gar nicht mehr mit To-Do-Listen. Die tragen sich das, was sie vorhaben, direkt in den Kalender ein, weil sonst wird es ja realistisch betrachtet nie fertig. Das heißt, die überlegen sich einfach, wann will ich folgende Aufgabe machen, gehen dann in den Kalender, tragen sich da dann ein Zeitfenster ein und führen dann die Aufgaben zu dem Zeitpunkt durch, wo sie im Kalender aufpoppen, losgelöst davon, worauf sie dann in dem Moment gerade Bock haben. Das ist tatsächlich bei einer Vielzahl von Aufgaben natürlich irgendwann so nicht mehr möglich, vor allem wenn du jede kleine Aufgabe, manche dauern ja auch nur ein paar Minuten, da einträgst, wird es ziemlich unübersichtlich im Kalender. Aber du solltest wirklich mal darüber nachdenken, wenn du mit deinen Leuten in der Firma über irgendwas sprichst, dass du direkt auch einen Blocker setzt, weil sonst ist es halt immer schwierig, eine Zusage zu machen. Es ist halt zum Beispiel so, ich werde manchmal einfach von Menschen unterwegs angesprochen, die wollen mich dann für ein Podcast-Interview, die wollen mich für irgendein Coaching, die wollen mich für irgendeinen Vortrag. Und dann muss ich in der Lage sein, in meinen Kalender reinzugucken und direkt in Echtzeit zu entscheiden, habe ich an dem Termin Zeit oder nicht. dann kann ich nicht sagen, hör mal, ich melde mich nochmal zurück, weil ich hatte da letztens ein paar Gespräche mit meinen Mitarbeitern. Wir planen da eventuell eine Veranstaltung in Prag. Wir planen hier vielleicht eine Veranstaltung in Leverkusen. Hier sind wir in den Vereinigten Staaten. Hier wollen wir aber vielleicht lieber nach Mallorca fliegen. Ich weiß das gerade alles nicht so ganz genau. Ich muss das nochmal klären und melde mich bei dir zurück, weil das erstens ineffizient ist und zweitens aus meiner Sicht auch unprofessionell. Bei mir ist alles im Kalender hinterlegt, inklusive Anreisezeiten, Abreisezeiten. Und es ist für mich auch persönlich ein Sport oder ein Antrieb oder ein Ziel, wirklich auch zuverlässige Aussagen zu treffen. Gerade wenn ich auch länger unterwegs bin und meine Frau dann fragt, ob ich abends wieder zu Hause bin, dann sage ich ihr schon mal, ja, ich bin um 19.15 Uhr da oder ich bin um 19.30 Uhr da oder ich bin um 22.45 Uhr da. Daraus kann sie dann ableiten, ob es Sinn macht, mit dem Essen zu warten oder überhaupt wach zu bleiben oder schon mal ins Bett zu gehen. Aber tatsächlich versuche ich dann auch wirklich auf die Minute genau pünktlich zu sein. Und da habe ich natürlich im Laufe der Jahre auch viele Erfahrungswerte gesammelt, sodass ich auch bei bestimmten Strecken so ein bisschen den Stau einplane. Weil losgelöst davon, was das Navigationssystem jetzt hier sagt, ist das ja nicht immer zutreffend. Gerade wenn du zwischendurch vielleicht nochmal zur Toilette möchtest oder du musst irgendwie laden bei längeren Strecken, dann muss man das ja auch alles irgendwie einplanen. Da sind ja die Zeiten, die das Auto vorgibt, nicht immer so 100% realistisch. Deshalb, im Zuge der Selbstoptimierung geht es nicht nur darum, sich selber besser zu strukturieren, sondern auch immer mehr zu verifizieren, ob die Vorgehensweise, die du da an den Tag legst, wirklich zielführend ist und ob das überhaupt klappt. Weil wenn das nicht klappt, ist es ja nicht schlimm. Es klappt ja jetzt auch nicht. Dann klappt es vielleicht nur ein bisschen häufiger. Aber dein Antrieb muss ja sein, Perfektion zu erreichen. Das wird niemals funktionieren, weil wenn du mit anderen Menschen zusammenarbeitest, ist alleine dadurch schon Chaos vorprogrammiert, weil all die Chaoten in deinem Umfeld treiben ja auch Chaos in deinen Tag rein. Da gibt es ja nichts dran zu rütteln. Aber du musst halt in irgendeiner Form schauen, dass du immer noch mal zu 80-90% des Tages Herr deiner Termine und Herr deiner Tätigkeiten bist oder Frau. Und deshalb ist es halt einfach wichtig, dass du erstmal eine Übersicht hast, damit du auch schnell auf Konflikte hinweisen kannst. Weil dann kannst du einfach sagen, hey, ich nehme den Wunsch gerne zur Kenntnis, dass du das gerne jetzt hättest oder morgen hättest, aber es geht einfach nicht, weil ich zu dem Zeitpunkt woanders bin. Und in dem Moment, wo du die Termine und die ganzen Aufgaben richtig geplant hast, wirst es dir auch leichter fallen, die bereits getroffenen Entscheidungen und die vereinbarten Termine mit dir selbst wirklich auch aktiv zu verteidigen. Ganz viele von euch nehmen sich vielleicht irgendwas vor, tragen das dann auch in den Kalender ein und stellen dann aber fest, wenn irgendjemand anders was von euch will, naja gut, hier geht es ja eigentlich nur um mich, da wartet jetzt keiner, ja, dann nehme ich erstmal den anderen dran und dann wird das von der anderen Person fertig, aber deine eigenen Sachen bleiben wieder auf der Strecke. Und genau das darf dir irgendwann nicht mehr passieren. Du musst irgendwann wirklich hingehen und sagen, ich habe jetzt mal hier eine Übersicht gemacht und daran halte ich mich auch und alles, was davon abweicht, ignoriere ich einfach mal. Also während ich jetzt zum Beispiel diese Podcast-Aufnahme hier mache, bin ich gerade bei mir zu Hause im Homeoffice. Tatsächlich ist es so, ich habe im ganzen Haus die Klingel abgestellt, weil ich arbeite jetzt den ganzen Tag hier und mir ist völlig egal, ob mich jetzt einer sprechen möchte. Ich habe keine Termine, das heißt, ich erwarte niemanden und ob da jetzt Hermes, Amazon, DHL oder sonst irgendjemand vorbeikommt, auch meine Mutter, die um die Ecke wohnt, könnte mich besuchen wollen. Das interessiert mich alles nicht. Das heißt, wenn es klingelt, stehe ich noch nicht mal auf, gucke noch nicht mal nach und starte auch nicht die Kamera, um zu sehen, wer da steht, weil ich habe keinen Termin und deshalb kümmere ich mich um die Sachen, die ich mir vorgenommen habe. Deshalb kriege ich an den Tagen, wo ich so Homeoffice-Tage mache, auch extrem viel fertig, weil das extrem durchdacht alles ist, was ich da tue und damit dann auch im Prinzip bis zur Mittagspause und bis zum Arbeitsende alles schon im Vorfeld festgelegt worden ist. Ich habe zum Beispiel das auch so konsequent umgesetzt. Ich möchte dir mit diesem Beispiel nur erklären, dass ich das Thema wirklich ernst nehme, dass ich beispielsweise auch in der Schule von meinem Sohn die Nummer von meinem Büro hinterlegt habe. Ich habe denen nicht meine Handynummer gegeben. Wenn meinem Sohn in der Schule irgendwas passiert, brauchen die mich nicht am Handy anzurufen. Ich bin wahrscheinlich eh nicht zu sprechen. Jetzt zum Beispiel in diesem Moment mache ich gerade eine Podcast-Aufnahme. Ich könnte jetzt nichts tun, wenn jetzt einer anruft. Wenn die aber im Büro anrufen, dann weiß mein Team, wo ich gerade dran bin, weiß auch, ob die mich stören können, wissen auch, wo sie mich gegebenenfalls erreichen können, wissen auch, wo ich gegebenenfalls bin und wann ich wieder erreichbar wäre, wenn ich jetzt mal gerade nicht verfügbar bin und könnten gegebenenfalls sogar Absprachen treffen. Meine Prokuristin und mein Sohn oder auch mein Prokurist und mein Sohn, die kennen sich auch. Wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann kann die auch notfalls dahin fahren und sich mal kurz mit dem Jonathan austauschen und dann ist erstmal die nächste Viertelstunde die Zeit gewonnen, die es dann vielleicht braucht, dass ich mich wieder kümmern kann. Aber das sind halt tatsächlich so Konsequenzen, die ich daraus abgeleitet habe. Ich gebe jedem immer meine Festnetznummer, weil es überhaupt keinen Sinn macht, dass mich Menschen am Handy anrufen, weil ich ja tendenziell versucht bin, immer in irgendwelchen Terminen zu sein und ich einfach unterwegs ungern gestört werden möchte. Das hängt nicht nur damit zusammen, dass ich das ineffizient finde. Ich telefoniere nicht im Zug, ich telefoniere nicht gerne im Auto. Ich kann nichts mitschreiben, der Empfang reißt vielleicht zwischendurch mal ab. Ich bin vielleicht unkonzentriert oder habe die Zeiten für mich geblockt, um über irgendwas nachzudenken, wo ich nicht gestört werden möchte. Und das sind alles Entscheidungen. Und vielleicht hast du diese ganze Konsequenz noch nicht bei dir im Leben definiert. Und genau dazu möchte ich dich einfach einladen. Ich möchte, dass du darüber nachdenkst, wann macht es Sinn, sich mit welchen Aufgaben zu beschäftigen? Was müsstest du tun, um Störungen zu vermeiden? Welche Störungen sind trotzdem aufgetaucht? Wie kannst du in Zukunft dafür sorgen, dass sich die Störungen nicht wiederholen? Und dann müsstest du halt auch überlegen, an welchen Stellen war es irgendwie ungünstig, dass du gar nicht verfügbar gewesen bist? Und was müsstest du beim nächsten Mal tun, damit das dann eventuell doch klappt? Denn tatsächlich ist ja so, du musst ja aus jeder Abwesenheit auch Lerneffekte herausziehen. Das ist das Gleiche, was ich in meinem Buch 55 Business Turbos beschrieben habe. Wenn du als Chef oder Chefin irgendwann mal erreichen möchtest, dass deine Mitarbeiter ein bisschen selbstständiger werden, dann musst du natürlich auch mal darauf vertrauen, dass die Chance haben, eigene Erfahrungen zu sammeln, wo sie nicht direkt auf dich zurückgreifen können, wenn es vielleicht mal gerade nicht nach Plan läuft. Und dann musst du ja auch die Chance einräumen, dass sie einfach mal ein paar Tests machen. Und wenn du dann beispielsweise nach 3 oder 5 Tagen Abwesenheit, ganz am Anfang reichen ja diese Zeitfenster völlig aus, zurück ins Unternehmen kommst, dann musst du doch einfach mal klären, was ist schiefgelaufen. Und dann musst du einfach mal klären, wäre das vielleicht auch schiefgelaufen, wenn du da gewesen wärst. Und wenn du dann identifiziert hast, was ist nur schiefgelaufen, warum du, als du nicht da gewesen bist, dann musst du doch klären, wie kann ich in Zukunft dafür sorgen, dass das auch professionell bearbeitet werden kann, dieses Anliegen, wenn du nicht verfügbar bist. Welche Vorbereitungen musst du treffen? Welche Prozesse musst du definieren? Welche Entscheidungsbefugnisse musst du verteilen? Welche vielleicht auch, ich nenne es mal Barmittel oder Zahlungslimits musst du entsprechend einrichten, damit Leute im Prinzip handlungsfähig sind, wenn du nicht dabei bist. Das geht ja dann auch so weit, dass du einfach mal in dem Zusammenhang auch überprüfen musst, muss man dich permanent auch in Aktivitäten einbinden, die einfach auch ohne dich funktionieren müssten. Klassiker ist ja, du hast zwar inzwischen schon hingekriegt, dass jemand im Büro für dich Überweisungen erledigt, aber immer dann, wenn eine Überweisung ausgeführt wird, kriegst du auf dein Handy immer noch so eine SMS-Tanne oder irgendeinen anderen Impuls, der eine Zwei-Faktor-Authentifizierung sicherstellt. Und dann bist du ja doch wieder irgendwo in dem Prozess involviert, weil wenn du gerade keinen Empfang hast oder keine Rückmeldung gibst, dann geht es halt an den und den Stellen nicht weiter. Und von daher, es gibt ja eine Vielzahl von Fällen, wo man alles die Organisationsabläufe optimieren kann. Ich wollte dich in dieser Folge einfach mal nur dafür sensibilisieren, wie man das tun könnte, wo man anfangen könnte und dass man eben vielleicht auch nicht nur an das berufliche Leben denkt, sondern auch an das Private. Weil tatsächlich ist gerade die Liste mit den ganzen privaten Dingen, die wir so zwischendurch regeln müssen, nicht so ganz unerheblich. Weil erstens werden die Sachen sonst immer vergessen oder b, sie rauben dir jeden Tag wieder neue Zeit, weil sie permanent in deinem Arbeitsplan auftauchen. Aber du musst ja vielleicht auch mal was für einen Urlaub vorbereiten, du musst vielleicht auch mal eine Versicherung anpassen, du musst vielleicht auch mal irgendwie ein paar Belege einreichen, wenn du privat versichert bist, dich um sowas kümmern. Es gibt ja einfach ein paar Dinge, die kann man nicht an Personal outsourcen, da muss man sich auch mal selber drum kümmern. Da muss man vielleicht auch mal einen Termin beim Augenarzt abstimmen, um irgendwie beim Jungen einen Sehtest machen zu lassen. Da muss man sich vielleicht mal um Impftermine kümmern. Da muss man vielleicht auch mal irgendwas anderes organisieren, aber das hat ja mit beruflichen Aktivitäten nichts zu tun. Und deshalb würde ich das halt in so eine private Liste schicken, greifen, damit du einfach weißt, okay, komm, das geht hier nicht unter. Aber gleichzeitig, wenn du jetzt gerade unterwegs bist, ist das jetzt vielleicht auch nichts, wo man sich drum kümmern muss. Letztlich ist es egal, wie du die Überschriften wählst. Wichtig ist aus meiner Sicht, dass du das einfach ein bisschen auffächerst, mit was du alles im Blick halten möchtest und dass du dich vor allen Dingen daran gewöhnst, einfach alles aufzuschreiben. Es gibt diesen Spruch, den du sicherlich auch schon 100-mal gehört hast, wer schreibt, der bleibt. Ich glaube, das ist zwar im ersten Moment so, dass dich alle belächeln, wenn du alles aufschreibst, aber wenn sie dann merken, wow, das ist hochgradig effizient, das wird alles fertig, das muss ich nur einmal erklären und dann klappt das, dann werden die Leute dafür extrem viel Verständnis aufbringen und nachher vielleicht sogar eher fragen, wie hast du das gemacht und wie gehst du jetzt vor, anstatt sich weiter über dich lustig zu machen. Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Umsetzung dieser ganzen Ideen. Ich möchte dich wirklich animieren, damit loszulegen. Die Zeit, die dich das einmalig kostet, kriegst du hinten raus um ein Vielfaches zurück. Und damit lernst du auch, was du vielleicht an Fundament schaffen musst und welche Disziplin notwendig ist, das System nachher auch vernünftig zu pflegen, bevor du dann Mitarbeiter an Bord holst und denen erklären möchtest, wie sie besser arbeiten sollen. Weil tatsächlich, glaube ich, ist es für einen Mitarbeiter super frustrierend, wenn der chaotische Chef oder die chaotische Chefin Tipps zur besseren Selbstorganisation gibt. Und genau das ist aber in vielen Fällen Realität da draußen. Deshalb, Akzeptanz ist immer größer, wenn die Leute sehen, du hast das schon gemeistert, was du von anderen einforderst. Deshalb geh hier sozusagen in Vorleistung, beschäftige dich jetzt damit und egal wie gut du schon aufgestellt bist, ich verspreche dir, es geht immer noch besser. Das geht dann auch so weit, dass du vielleicht auch zum Beispiel Pässe und andere Dokumente einscannst, weil mir ist schon mal passiert, ich war mit einem Mitarbeiter im Ausland, plötzlich stellt er fest, er hat seinen Reisepass verloren. Ist halt von Vorteil, wenn du dann alles digital verfügbar hast, weil dann geht es halt mit Botschaft und so weiter auch deutlich schneller. Es gibt viele, viele Möglichkeiten, sich besser zu organisieren. Hier habe ich hier ein paar genannt. Wenn du glaubst, hey, es würde mir auch helfen, wenn der eine Mensch, an den du jetzt denkst, mit dem du sehr oft Kontakt in deinem Leben hast, sich ein bisschen besser organisieren könnte, dann schick ihm doch einfach diese Podcast-Folge und sag, hey, ich würde mich freuen, wenn du das einfach mal durcharbeitest. Dann haben mehr als eine Person was davon. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du diese Podcast-Folge auch mit 5 Sternen bewertest. Und wenn du Fragen dazu hast, schick mir gerne diese Fragen per LinkedIn. In diesem Sinne alles Gute, bis zur nächsten Folge. Dein Philipp Semmelroth.